NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Die Lufthansa kauft einen Großteil der insolventen Fluglinie Air Berlin. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem, Österreich klagt gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Vereinigten Staaten verlassen die Bildungsorganisation der Vereinten Nationen UNESCO. Und der Berliner Sonderermittler im Fall Amri stellt den Behörden ein vernichtendes Zeugnis aus. Für den Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, war das heute ein historischer Tag. Nach wochenlangen Verhandlungen hatte sein Unternehmen einen Großteil der Fluggesellschaft Air Berlin übernommen. Vor zwei Monaten hatte die Fluglinie überraschend Konkurs anmelden müssen. Mit einem Millionenkredit des Bundes konnte der Flugbetrieb am Laufen und Tausende von Touristen aus ihrem Urlaub nach Hause zurückgeholt werden. Seitdem wurde über einen Verkauf der Air Berlin verhandelt. Heute wurde nun der Vertrag unterschrieben. Johannes Frevel berichtet.
81 von ehemals 144 Air Berlin-Maschinen haben bei der Lufthansa eine neue Heimat gefunden. Für 16 hochdefizitäre Langstreckenmaschinen ist am Sonntag ohnehin endgültig Schluss. Für sie gab es keine Bieter. Bleiben 47 Maschinen, bei denen EasyJet dem Vernehmen nach an bis zu 30 interessiert sein soll. Die Gespräche darüber laufen, eine Einigung gibt es jedoch bisher nicht. Deshalb könnte Air Berlin am Freitag auch mit anderen Bietern, wie etwa Thomas Cook mit seinem Ferienflieger Condor, verhandeln, betont Air Berlin-Sprecher Ralf Kunkel.
Dazu möchte ich noch keine Wasserstandsmeldungen abgeben, weil das schlichtweg davon jetzt abhängt, wie die Gespräche mit der EasyJet heute verlaufen. Und sobald wir da Klarheit haben, können wir den nächsten Schritt gehen und dann auch sagen, wie der Stand der Dinge ist.
Der Verkauf eines Gutteils von Air Berlin an die Lufthansa ist bereits besiegelt. Das größte Problem dort, die Lufthansa muss die gekauften Maschinen weiterhin vor einer finanziellen Bruchlandung bewahren, darf das aber nicht, bevor die EU-Wettbewerbshüter vielleicht kurz vor Weihnachten den Verkauf unter Auflagen durchwinken. Solange muss Lufthansa-Chef Carsten Spohr, wie zuvor schon Etihad, tief in die Kiste der Finanztricks greifen.
Wie können wir natürlich juristisch sauber den Air Berlin Flugbetrieben, die wir kaufen wollen, finanzielle Mittel zuführen, um überhaupt das Jahresende zu erreichen? Wie das wir von der Niki Sitze kaufen zu Tausenden, die dann hoffentlich von uns weiterverkauft werden. Aber wenn nicht, dann ist zumindest das Geld bei der Niki. Wir werden die Propellerflugzeuge der Luftfahrtgesellschaft weiter im Wetlease einsetzen, um gewisse Slots natürlich auch zu erhalten und Luftverkehr fortzuführen auf den Strecken, wo heute noch Airbusse operieren, die für uns im Wetlease unterwegs sind.
Die Folgen der Air Berlin-Pleite werden Passagiere vor eine harte Geduldsprobe stellen. Bestenfalls wird es der Lufthansa gelingen, einen Teil der erworbenen Flugzeuge nahtlos weiter zu betreiben. Für andere Käufer sei die verbliebene Zeit viel zu kurz. Um den bisherigen Betrieb durchgehend weiterzuführen, ist sich Lufthansa-Chef Spohr sicher. Die Folge, der Rest der bisherigen Air Berlin-Flotte könnte zeitweise oder teils sogar für immer am Boden bleiben und damit kurz vor Weihnachten für Chaos wegen ausfallender Flüge sorgen. Verlierer sind aber nicht nur die Fluggäste, sondern auch jene Air Berlin-Mitarbeiter, für deren Job es keine Zukunft mehr gibt. Viele müssten sich bei anderen Arbeitgebern bewerben. Das sei kein Grund zur Freude, betonte eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Lufthansa kauft also Teile von Air Berlin. Was heißt das für den Flugmarkt und vor allem, was heißt das für die Passagiere? Hören Sie dazu einen Kommentar von Jens Brommann.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat den heutigen Tag spürbar gefeiert. Die Übernahme großer Teile der insolventen Air Berlin sei ein echter Meilenstein in der Firmengeschichte. Flugkapitän Spohr hat die Lufthansa zur unangefochtenen Nummer 1 in Deutschland gesteuert, die auf innerdeutschen Strecken keine Konkurrenz mehr fürchten muss, die mit alten Air Berlin-Slots und vielen weiteren Maschinen auf dem europäischen Flugmarkt an Marktmacht gewinnt. Und das für einen vergleichsweise geringen Kaufpreis. Die Anleger jubeln und haben die Lufthansa-Aktie heute zeitweise auf den höchsten Kurs seit 17 Jahren hochgetrieben. Lufthansa-Chef Spohr wähnt sich mit hilfreicher politischer Rückendeckung aus Berlin ganz nah am Ziel. Die deutsche Kranichlinie mit der Air Berlin-Übernahme so stark zu machen, dass sie europäischen Billigkonkurrenten genauso gut Paroli bieten kann wie Noble Airlines aus dem Golf oder Fernost. Diese Rechnung kann, muss aber nicht aufgehen. Unsicherheit Nummer 1, die Kartellbehörden könnten Lufthansa zwingen, einige innerdeutsche Landerechte wieder abzugeben. Berlin-München zum Beispiel oder Berlin-Düsseldorf, wo die Lufthansa mit ihrer Tochter Eurowings künftig eine monopolähnliche Stellung einnehmen könnte. Erst recht, falls sich die Air Berlin-Verhandlungen mit dem zweiten exklusiven Übernahmeinteressenten EasyJet auf der Zielgerade noch zerschlagen sollten. Unsicherheit Nummer 2, auf dem europäischen Flugmarkt tobt noch ein beinharter Verdrängungswettbewerb, vor allem unter den Billiggesellschaften. Neben Air Berlin sind mit Alitalia und der britischen Monarch weitere Airlines insolvent. Wer da mithalten will, braucht eine flexible und kluge Strecken- und Preispolitik und natürlich ein Gewinnpolster. Unsicherheit Nummer 3, der gesamte Mobilitätsmarkt befindet sich im Umbruch. Das Flugzeug steht immer häufiger in direkter Konkurrenz zu anderen Verkehrsmitteln, auf kürzeren Strecken vor allem zur Bahn, die durch schnellere Zugverbindungen manchen Fluggast auf die Schiene lotsen könnte. Dies alles verspricht unsichere Zeiten im Fluggeschäft. Für die bisherigen Air Berlin-Beschäftigten sowieso, die neue Arbeitsplätze nur zu schlechteren Bedingungen finden werden. Aber auch für Flugpassagiere. Der Preiskampf über den Wolken ist nicht grenzenlos. Der Flugmarkt wächst zwar weltweit weiterhin imposant, doch überall kristallisieren sich einige wenige regional bedeutende Player heraus, die den Markt prägen und damit letztlich auch beherrschen. Die Zeiten des billigen Fliegens immer und überall, die könnten bald vorbei sein.
Jens Brommann kommentierte. Sie hören NDR Info und WDR 5. Es ist 18.37 Uhr. Der Streit um die Pkw-Maut zwischen Österreich und Deutschland, der ist nicht neu. Die österreichische Regierung wirft Verkehrsminister Dobrindt vor, mit der Pkw-Maut Ausländer zu benachteiligen, weil Deutsche gleichzeitig mit der Einführung der Maut durch eine Senkung der Kfz-Steuer entlastet würden. Wie gesagt, dieser Vorwurf ist nicht neu, allerdings hat sich die EU-Kommission dieser Argumentation bisher nicht angeschlossen. Jetzt hat der österreichische Verkehrsminister eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Andrea Beer berichtet.
Österreich hat zwar selbst das berühmte Pickerl für die Autobahnen, gehört aber dennoch zu den schärfsten Kritikern der deutschen Pkw-Maut. Und nur 3 Tage vor der Nationalratswahl bringt Verkehrsminister Jörg Leichtfried eine Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg auf den Weg. Der SPÖ-Politiker sagte am Vormittag in Wien:
Deutschland hebt eine Maut von allen ein. Die eigenen Bürgerinnen und Bürger bekommen diese Maut, das Geld aber über eine Steuererleichterung zurück. Deutsche zahlen nicht, weil sie Deutsche sind. Österreicher zahlen, weil sie Österreicher sind. Das ist indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit.
Grundsätzlich spreche nichts gegen ein Mautsystem, aber dass in Deutschland nur Ausländer bezahlen würden, sei nicht mit den Grundwerten der Europäischen Union vereinbar. Der Verkehrsminister bleibt also bei seiner Haltung, dass Deutschland eine reine Ausländermaut beschlossen habe. Sein Argument, nur deutsche Fahrerinnen und Fahrer würden von einem Mautausgleich profitieren. Die EU sei jedoch eine Solidargemeinschaft, die Maut mit dem EU-Recht nicht vereinbar.
Und wenn diese Idee in anderen Bereichen Schule macht, enden wir damit, dass alle Mitgliedstaaten, Bürgerinnen und Bürger anderer Mitgliedstaaten gegenseitig diskriminieren. Wozu brauchen wir dann noch eine Europäische Union? Und das ist das wirklich Gefährliche an der deutschen Pkw-Maut.
Verkehrsminister Leichtfried hat auch die schätzungsweise rund 1,8 Millionen österreichischen Pendler im Blick, die regelmäßig zwischen Österreich und Deutschland unterwegs sind. So viele wie aus keinem anderen Nachbarland Deutschlands. Mit der Nationalratswahl in 3 Tagen habe die Klageentscheidung jetzt aber nichts zu tun, betonte der SPÖ-Politiker der noch regierenden Großen Koalition, dessen Partei laut Umfragen vor einem eklatanten Machtverlust stehen könnte. Einen Seitenhieb auf den Spitzenkandidaten der konservativen ÖVP Sebastian Kurz konnte sich der SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leichtfried aber dennoch nicht verkneifen.
Es war auch nie ein anderer Zeitpunkt geplant, dass jemand unbedingt jetzt Bundeskanzler werden will und die Regierung über die Klinge hat springen lassen, war in der ganzen Abfolge so nicht vorgesehen, aber hat mich auch im Handeln nicht wirklich beeindruckt.
Der Verkehrsminister betonte, die Klage käme nach Ablauf einer 3-Monats-Frist der EU-Kommission. Diese habe aber keine Stellungnahme abgegeben und bei der deutschen Pkw-Maut beide Augen zugedrückt. Österreich hofft nun auf ein Urteil des EuGH vor der geplanten Einführung der deutschen Pkw-Maut Mitte 2019.
Andrea Beer berichtete, die Klage Österreichs hat auch in Deutschland die Kritik an der Pkw-Maut noch einmal aufflackern lassen. Aber Verkehrsminister Dobrindt gibt sich unbeeindruckt. Thorsten Huhn berichtet.
Mit großer Gelassenheit hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, auf Österreichs Mautklage reagiert. Dobrindt hält die deutsche Maut für rechtmäßig.
Wir haben einen langen Diskussionsprozess mit der EU-Kommission hinter uns gebracht, einen Kompromiss gemacht in der Tat. Und die Kommission hat eindeutig festgestellt, dass die Maut europarechtskonform ist. Wir haben grünes Licht und da wird es auch keine andere Entscheidung beim EuGH geben.
Die SPD hingegen forderte Dobrindt auf, die Einführung der Pkw-Maut bis zur Entscheidung über die Klage Österreichs zu stoppen. Die Gefahr sei zu groß, dass ansonsten Millionen Steuergelder verbrannt würden, sagte Sören Barthol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Solange nicht klar sei, ob die Pkw-Maut am Ende nicht doch vor Gericht scheitere, dürften keine Steuergelder in die Vorbereitung der Pkw-Maut fließen, sagte Barthol. Der niedersächsische FDP-Politiker Christian Dürr lehnt wie seine Partei die Pkw-Maut ab. Er könne die Klage Österreichs verstehen, sagte er.
Vielleicht können sich alle Beteiligten nochmal zurücklehnen und sagen, macht diese Maut wirklich Sinn oder sollte man die nicht aussetzen, weil sie in der Sache nichts bringt und am Ende wahrscheinlich den Steuerzahler mehr kostet, als dass es Einnahmen generiert.
Auch der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erklärte, es sei eine große Gefahr, dass man Steuergelder verschwende, wenn man jetzt bei der Pkw-Maut weitermache. Man sollte abwarten, bis diese Klage entschieden sei. Doch Dobrindt, der für seine Partei die Maut durchgefochten hat, will sie nun auch umsetzen. Er sieht sich auch juristisch gut abgesichert.
Österreich liegt falsch. Wir haben an den mündlichen Verhandlungen jetzt vor dieser Klage, die es ja auch in Brüssel gegeben hat, eindeutig festgestellt, dass die Argumente Österreichs sehr schwach sind und auch die Kommission diese Argumente nicht teilt.
Thorsten Huhn berichtete aus Berlin. Es war der erste schwere Terroranschlag in Deutschland. Der Tunesier Anis Amri hatte im Dezember des vergangenen Jahres einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert. 12 Menschen kamen damals ums Leben. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass Amri schon lange vorher im Visier der Sicherheitsbehörden war. Ein Berliner Sonderermittler hat die Pannen im Fall Amri untersucht. Heute legte er seinen Bericht vor. Und der fiel vernichtend aus. Ute Schumacher berichtet.
Der frühere Bundesanwalt Bruno Joost wies im Grunde allen in Deutschland am Fall Amri beteiligten Behörden Fehler nach. Den Landeskriminalämtern in Berlin und Nordrhein-Westfalen, dem Bundeskriminalamt, der Berliner Staatsanwaltschaft, den Behörden in Baden-Württemberg, die Liste ist lang. Die Liste der Fehler ist es auch. Und trotzdem warnt Joost vor pauschalen Verurteilungen. Die Behauptung beispielsweise, dass Amri leicht wegen diverser Delikte hätte festgenommen werden können, weist Joost zurück. Für Schwarzfahren oder Handydiebstahl gibt es keinen Haftbefehl. Aber es gab Delikte, die gereicht hätten, sagt Bruno Joost.
Von den 14 Straftaten bleiben am Schluss 3 übrig, wo man gegebenenfalls hätte über einen Haftbefehlsantrag nachdenken können. Das wäre zum einen der Rauschgifthandel, zum zweiten die Auseinandersetzung in der Shisha-Bar und drittens der Ausreiseversuch in Friedrichshafen.
Die Ereignisse rund um Amris Ausreiseversuch im Juni 2016 in Friedrichshafen machen für Joost exemplarisch das multiple Behördenversagen deutlich. Die Polizei holte Amri damals aus einem Reisebus, fand Handy, Rauschgift, ein Schreiben auf Arabisch und 2 gefälschte italienische Pässe. Sie nahm ihn fest. Aber dann, so Joost, ging alles schief. Statt dass wenigstens eine der Behörden, die den Fall Amri gut kennt, die Vernehmung führt, machte die ein normaler Polizist in Baden-Württemberg, der nichts über die Hintergründe wusste, sagt Sonderermittler Bruno Joost.
Die Gespräche mit seiner Mutter, aus denen sich eindeutig seine tunesische Herkunft ergab, all die Dinge, die später in NRW zu großen Problemen geführt haben, die hätte man hier mit relativ einfachen Mitteln klären können. Umgekehrt hätte Berlin problemlos zum Beispiel die Frage der Rauschgifttätigkeit ansprechen können. Man hätte die Geschichte in der Shisha-Bar mit ansprechen können. Also man hätte nur mal etwas flexibler sein müssen und den Hintern heben und sich nach Friedrichshafen bewegen.
Hat man aber nicht. Und so kam Amri letztlich zügig wieder frei. Nach Einschätzung von Joost hätte genug Anklagematerial zur Verfügung gestanden, die 3 bis 5 Monate Haft zumindest möglich gemacht hätten. Weil Joost Fokus als Berliner Sonderermittler vor allem auf Berlin lag, beklagt er hier detaillierte Behördenversagen. Die Telefonüberwachung Amris sei zu früh abgebrochen worden, obwohl sie länger beantragt worden war. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat allerdings auch nicht beim LKA nach den Ergebnissen der Überwachung gefragt. Die Liste der zum Teil schon bekannten Vorwürfe und Fehler ist lang. Berlins Innensenator Andreas Geisel forderte nach der Vorstellung des Berichts einen Untersuchungsausschuss zum Attentat auch im Bundestag. Da müsse beispielsweise die Rolle des Bundeskriminalamts und die Zusammenarbeit mit den Ländern untersucht werden. Was mögliche Konsequenzen in Berlin angeht, will Geisel den Abschlussbericht des Sonderermittlers erst einmal analysieren. Danach werde über Konsequenzen entschieden.
Seit 2 Jahren kontrolliert die deutsche Polizei den Verkehr an der österreichischen Grenze. Anlass waren damals die Flüchtlinge, die über die Balkanroute nach Deutschland wollten. Die EU-Kommission würde diese Kontrollen am liebsten wieder abschaffen, da sie dem Geist des freien Personenverkehrs im Schengen-Raum widersprechen. Aber Innenminister de Maizière lässt sich davon nicht beeindrucken. Er hat heute die Grenzkontrollen um ein halbes Jahr verlängert. Anja Günther berichtet.
Die Entscheidung des Bundesinnenministers, die Binnengrenzkontrollen zu verlängern, kommt nicht überraschend. Thomas de Maizière hatte sich dafür bereits beim Treffen der EU-Innenminister Ende September stark gemacht. Für seinen Beschluss nannte de Maizière mehrere Gründe. Die anhaltende Terrorgefahr und die dadurch unverändert angespannte Sicherheitslage, Defizite beim Schutz der EU-Außengrenzen sowie ein erhebliches Maß illegaler Migration innerhalb des Schengen-Raums. Dem Bundesinnenministerium zufolge werden illegale Einreisen an der deutsch-österreichischen Grenze besonders häufig beobachtet. Deshalb soll hier bis mindestens Mai 2018 weiterhin kontrolliert werden. Neu dazu kommen Kontrollen bei Flugverbindungen von Griechenland nach Deutschland. Seine Entscheidung habe er mit den betroffenen Staaten abgesprochen, erklärte de Maizière. Das Bundesinnenministerium informierte zudem die EU-Kommission. Die Kommission plädiert dafür, die Grenzkontrollen ab dem 11. November zu beenden und wieder zu den Grundsätzen eines freien Schengen-Raums zurückzukehren. Unter bestimmten Bedingungen und unter strengen Auflagen sollen die Binnengrenzkontrollen aber, wenn Einzelstaaten dies für notwendig halten, vorerst weiterhin möglich sein. Und genau darauf pocht Thomas de Maizière, auf die nationale Souveränität Deutschlands in dieser Frage. Eine Rückkehr zu einem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen ist aus Sicht des CDU-Politikers in absehbarer Zeit nicht vorstellbar.
Erst der Weltklimavertrag, jetzt die UNESCO. Die amerikanische Regierung hat heute angekündigt, dass die Vereinigten Staaten die Unterorganisation der Vereinten Nationen verlassen werde, die sich die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Kultur auf die Fahnen geschrieben hat. Bekannt ist die UNESCO vor allem durch die Weltkulturerbelisten. Thorsten Teichmann zu den Hintergründen.
Das US-Außenministerium versichert in einer Erklärung, die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden. Aber die USA kritisieren die schleppenden Reformen der UNESCO und die anti-israelische Ausrichtung des Gremiums. Das sind die zwei wiederkehrenden Themen in Washington, wenn es um das Verhältnis zu den Vereinten Nationen geht. Trump hatte zuletzt für eine Reform der gesamten Organisation geworben. Wir wünschen uns Vereinte Nationen, die das Vertrauen der Menschen auf der Welt zurückgewinnen. Um das zu erreichen, müssen Beamte in die Pflicht genommen werden, muss sich die Organisation auf Ergebnisse konzentrieren, statt auf Prozesse. Ausschlaggebend für den Rückzug aus der UNESCO könnte eine Entscheidung der Organisation aus dem Sommer gewesen sein. Es ging um die Stadt Hebron im von Israel besetzten Westjordanland. Die UNESCO hatte die Altstadt und damit die Gräber der Patriarchen zum gefährdeten palästinensischen Weltkulturerbe erklärt. Die Abraham-Moschee im Herzen von Hebron ist aber auch eine Synagoge. Israel kritisierte die Entscheidung und Amerikas UN-Botschafterin Haley nannte die Entscheidung sogar tragisch. Die Abstimmung sei ein Affront gegenüber der Geschichte. Dass Haley die Vereinten Nationen für einseitig hält, hatte sie schon früher klargestellt. Ich bin hier, um die uneingeschränkte Unterstützung der USA für Israel zu unterstreichen. Ich betone, die USA wehren sich gegen die anti-israelische Einstellung der UN. Wir werden den Fehler der UN-Resolution 2334, also einseitige Resolutionen, um Israel zu verurteilen, nicht wiederholen. Diese Resolution hatte im Januar Israel als Besatzungsmacht aufgefordert, sich aus den palästinensischen Gebieten, Ost-Jerusalem und dem Golan zurückzuziehen. Trumps Vorgänger Obama hatte sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Nur deshalb konnte der Text überhaupt den Weltsicherheitsrat passieren. Aus dem Büro des UN-Generalsekretärs heißt es jetzt, man bedauere die Entscheidung der USA, die UNESCO zu verlassen. Der französische UN-Botschafter de Latre war einer der wenigen Vertreter, der bereit war, Fragen zu beantworten. Die UNESCO hat die Aufgabe, unsere Ideale und Werte voranzubringen mit Hilfe von Kultur, Bildung und Wissenschaft. Das ist Teil der französischen DNA und auch der amerikanischen. Deshalb ist es so wichtig, die USA dabei zu haben. Ein Amerika, das sich allen Angelegenheiten gegenüber verpflichtet fühlt. Das US-Außenministerium will auf einer Pressekonferenz später noch Fragen beantworten. Die USA wollen künftig als Nicht-Mitgliedsstaat mit Beobachterstatus an den Sitzungen der UNESCO trotzdem teilnehmen. Zahlungen an die UNESCO hatte die US-Regierung aber schon unter Präsident Obama vor 6 Jahren eingestellt. Damals als Reaktion auf die Aufnahme Palästinas in das Gremium.
Thorsten Teichmann berichtete, und vor wenigen Minuten hat auch Israel angekündigt, die UNESCO zu verlassen. Der Zeitrahmen ist klar. Ende März 2019 will Großbritannien die Europäische Union verlassen. Bis dahin soll ein Vertrag stehen, der das zukünftige Verhältnis von EU und Großbritannien festschreiben soll. Aber bislang sieht es nicht danach aus, dass dieses Ziel erreicht wird. Heute endete die 5. Verhandlungsrunde in Brüssel und eine gewisse Enttäuschung auf beiden Seiten war nicht zu überhören. Kai Küstner berichtet.
Wer die Scheidungsgespräche zwischen Briten und der Europäischen Union verfolgt, kann sich eines gewissen und täglich grüßt das Murmeltiergefühls nicht erwehren. Selbst der EU-Chefverhandler Michel Barnier ist nicht völlig frei davon.
Here we are again.
Hier sind wir wieder dieselben zwei Personen, bemerkte Barnier mit einem Schmunzeln auf den Lippen, als er gemeinsam mit dem britischen Brexit-Minister David Davis vor die Presse trat. Die beiden hatten gerade die nun bereits 5. Verhandlungsrunde hinter sich gebracht. Wir haben in konstruktivem Geist gearbeitet, aber große Schritte nach vorn haben wir nicht gemacht, stellte der EU-Chefverhandler in nüchternem Französisch fest. Und damit ist nun klar, aus Sicht der EU sind die Bedingungen nicht erfüllt, dass man von Phase 1 der Gespräche von den Scheidungsfragen in Phase 2 übergehen kann, zu den künftigen Beziehungen. Genau das hatten sich die Briten jedoch sehnlich gewünscht, weil sie so schnell wie möglich in Verhandlungen über ein Handelsabkommen einsteigen möchten. Ich hoffe, dass die EU-Einzelstaaten den Fortschritt, den wir gemacht haben, anerkennen und einen Schritt nach vorne machen. Im Geiste der Rede von Premierministerin May in Florenz. Damit wir einen Deal erzielen, der sowohl für die EU als auch für das Vereinigte Königreich funktioniert. Mit diesen Worten wandte sich der britische Brexit-Minister David Davis direkt an die EU-Mitgliedstaaten. Sozusagen am Mann, der direkt neben ihm stand, an Michel Barnier nämlich vorbei. Barnier hatte kurz davor jenen Satz gesagt, den der Brite zwar hätte erwarten können, aber doch nur ungern hören wollte. Ich bin nicht in der Lage, so wie die Dinge stehen, dem EU-Gipfel kommende Woche zu empfehlen, Gespräche über die Zukunft der Beziehungen zu beginnen. Wollen Merkel und Co. auf dem Oktobergipfel nicht ihren wichtigsten Verhandler brüskieren, werden sie sich dessen Meinung anschließen. Allein was das Streitthema Ausstiegsrechnung betrifft, sprach Michel Barnier davon, dass man sich hier in einer Sackgasse befinde. Der britische Chefunterhändler hingegen hatte eine gänzlich andere Wahrnehmung und spricht von bedeutsamen Fortschritten, die man seit dem Verhandlungsbeginn im Juni bei den Austrittsfragen erzielt habe. Die EU-Seite hingegen hofft nun wenigstens bis Dezember voranzukommen. Denn angesichts des Zeitlupentempos der Verhandlungen ist doch die Gefahr, am Ende völlig ohne Einigung dazustehen, erheblich gewachsen. Die Nervositätskurve bei der Wirtschaft jedenfalls ist schon jetzt rapide angestiegen. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Experten prophezeien jedoch, dass ein No-Deal-Szenario die Briten erheblich härter erwischen würde als die Kontinentaleuropäer. Michel Barnier warnt jedenfalls bereits, kein Deal wäre ein schlechter Deal.
No deal will be a very bad deal.
Kai Küstner berichtete aus Brüssel. Jedes Jahr im Oktober wird der Welthungerindex veröffentlicht. Da steht drin, wie viele Menschen weltweit an Unterernährung leiden und wie viele Kinder schon vor dem 5. Lebensjahr sterben, weil sie nicht genug zu essen bekommen. Aber trotz dieser vielen Zahlen lässt einen dieser Bericht jedes Jahr etwas ratlos zurück. Christoph Frössel berichtet.
In den vergangenen Jahren sind Fortschritte erzielt worden im Kampf gegen den Hunger. In 14 Ländern verzeichnet die Welthungerhilfe deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Jahr 2000, zum Beispiel im Senegal, in Brasilien und in Peru. Trotzdem ist die Zahl der Hungernden auf 815 Millionen Menschen gestiegen. Besonders dramatisch ist die Situation in der Zentralafrikanischen Republik. Dort bekämpfen sich christliche und muslimische Milizen seit Jahren. Dass Kriege und Konflikte immer mit Hungerkrisen einhergehen, verdeutlicht die Studie erneut. In 7 Ländern sei die Lage ernst, darunter Sudan, Jemen, Sierra Leone und Liberia. In vielen Ländern können Wissenschaftler keine Daten erheben. Trotzdem sieht die Welthungerhilfe Anlass zu erheblicher Besorgnis. Zum Beispiel in Syrien, Libyen, Südsudan, Eritrea, Somalia. In 44 Ländern ist die Lage ernst, vor allem in Afrika und in Südostasien. Der diesjährige Bericht trägt den Titel Wie Ungleichheit Hunger schafft. Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann.
Es ist eine Binsenweisheit vielleicht, dass Hunger und Ungleichheit miteinander korrelieren. Wir haben auch andere Ursachen für Hunger. Das sind Unfrieden, das sind das Handeln von Despoten, von Warlords, von Fanatikern. Aber wir haben eben auch weltweit, und ich drücke es bewusst so aus, eine himmelschreiende Ungleichheit bei der Verteilung von Lebenschancen und Einkommen.
Bärbel Diekmann mahnt mehrere Maßnahmen an, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Bis 2030 drängten 150 Millionen junge Afrikaner auf den Arbeitsmarkt. Es sei wichtig, Arbeitsplätze zu schaffen. Die Welthungerhilfe forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, am internationalen Klimaabkommen festzuhalten, auch wenn die USA aussteigen sollten. Und
wir brauchen soziale Grundsicherungssysteme, die auch Ungleichheit zumindest ein Stück abbauen können. Wir brauchen Wirtschafts- und Steuersysteme, die Ungleichheit abbauen. Wir arbeiten in vielen Ländern, in denen es keine funktionierenden Steuersysteme, keine funktionierenden Sozialsysteme geben und in denen Menschen einfach dann, wenn die Krise eintritt, vollkommen hilflos dem ausgeliefert sind.
Gute Regierungsführung sei ein zentraler Baustein, um Hungerkrisen zu begegnen. Exportsubventionen für Produkte aus der EU in afrikanische Staaten seien zwar abgeschafft worden, aber weil die Landwirtschaft in Europa noch stark subventioniert werde, gebe es immer noch Exporte, die afrikanischen Staaten zusetzten. Grundsätzlich sieht Diekmann die Möglichkeit, den Hunger bis 2030 zu besiegen. Dafür seien jedoch verstärkte Anstrengungen nötig.
Die Lage im Gazastreifen zwischen Israel und Ägypten ist desolat. Kein Wasser und nur selten Strom für die etwa 2 Millionen Einwohner. Bislang herrschte die palästinensische Hamas-Organisation über den Gazastreifen, aber die Lage wurde immer schwieriger und in der Bevölkerung wuchs der Protest. Jetzt haben sich die Hamas und die verfeindete größere Schwesterorganisation Fatah auf einen Burgfrieden geeinigt, und zwar im neutralen Kairo. Von dort Carsten Kühntop.
Dies ist der dritte Versuch der beiden wichtigsten palästinensischen Bewegungen, die Spaltung zu überwinden. Eine Spaltung, durch die der Gazastreifen und das Westjordanland seit nunmehr einem Jahrzehnt immer weiter auseinandergedriftet waren. Der Druck auf Fatah und Hamas ist groß. Nachdem er seine Unterschrift unter die Vereinbarung gesetzt hatte, sagte Azam al-Ahmed, Verhandlungsführer von Fatah:
Awalan, hazihi al-marra.
Präsident Abbas hat diesmal darauf bestanden, dass wir nicht zurückkehren, ohne eine Einigung erzielt zu haben. Die Spaltung muss ein für allemal überwunden werden. Um den palästinensischen Traum eines Endes der Besatzung zu verwirklichen und einen unabhängigen palästinensischen Staat zu gründen. Wie Ägypten, der Vermittler, mitteilte, sieht die nun unterzeichnete Übereinkunft vor, dass Fatah und Hamas bis spätestens Anfang Dezember eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Die Hamas wird die Verwaltung des Gazastreifens dann dieser gemeinsamen Regierung übergeben. Der Leiter der Hamas-Delegation, Saleh al-Arouri. Wir bei der Hamas-Bewegung sind sehr entschlossen, die Spaltung dieses Mal zu überwinden. Es war unsere Initiative, in Koordination mit Ägypten die Hamas-Regierung in Gaza aufzulösen, als wir merkten, dass dies eine Bedingung von Präsident Abbas für eine Versöhnung war. Wir haben diese Verwaltung aufgelöst und somit den Weg zur Versöhnung freigegeben. Die Details des Abkommens wurden zunächst nicht mitgeteilt. Allerdings läuft die Einigung offenbar darauf hinaus, dass eine frühere Versöhnungsvereinbarung von 2011 nun umgesetzt wird. Das bedeutet, dass die neue Regierung die Kontrolle des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten übernimmt. Außerdem werden mehrere tausend Polizisten der Autonomiebehörde in die Sicherheitskräfte im Gazastreifen eingegliedert. Gleichzeitig soll diese Behörde auch die Gehälter von öffentlichen Bediensteten zahlen, die die Hamas während der vergangenen Jahre für ihre Verwaltung eingestellt hatte. Trotz des Deals dürfte die Hamas im Gazastreifen mächtig bleiben. Sie hat dort etwa 25.000 Männer unter Waffen, die sogenannten Qassam-Brigaden. Von deren Auflösung war in Kairo nicht die Rede.
Mit diesem Bericht aus Kairo geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.